Margarete, du hattest schon während deiner Amtszeit als Kulturdezernentin einen Kulturentwicklungsplan für Wiesbaden für notwendig gehalten. Es ist aber damals nichts daraus geworden, was umso bemerkenswerter ist, weil du damals festgestellt hast, dass Wiesbaden kulturpolitisch völlig abgehängt war. Kannst du dich bitte noch mal an die damalige Zeit erinnern?
Ja, ich kam ja aus dem Ruhrgebiet. Ich kam ja aus Recklinghausen, 1986 nach Wiesbaden. Und wenn man aus Nordrhein-Westfalen kam, ich würde fast sagen, noch heute kann man sagen, kommt, dann hat man Vorstellung von Kulturpolitik, weil die Wiege der Kulturpolitik und das Land, in dem es einen wirklich hochintensiven Diskurs über diese Fragen gibt, stand und steht in Nordrhein-Westfalen. Und die ersten Kulturentwicklungspläne kannte ich eben aus Nordrhein-Westfalen. Die Stadt Unna hat schon in den 70er Jahren einen Kulturentwicklungsplan gemacht. Den habe ich heute noch bei mir stehen. Das war einfach eine tolle Zeit damals. Man fuhr auf regionale Treffen. Das Ministerium, was da zuständig war, das probierte ganz neue Dinge aus. Da entstand der erste Feuerwehrtopf für freie Kulturprojekte und so weiter. Und so war ich sozialisiert und kam nach Wiesbaden. Abgehängt stimmt, aber es war eben nicht nur Wiesbaden. Im Grunde genommen war Hessen abgehängt. Der einzige Ort, wo Kulturpolitik natürlich wiederum in ganz großem Stil verfolgt wurde, mit unglaublichen Mengen an Geld, das war Frankfurt. Aber Frankfurt war damals weder repräsentativ für Hessen noch für die Republik insgesamt. Und da fand ich natürlich auch nicht der kulturpolitische Diskurs, den ich so spannend fand in Nordrhein-Westfalen, der fand mit Frankfurt und in Frankfurt auch nicht statt. Und man war jung damals, ich war 34, das hat mir gefehlt in Wiesbaden. Und dann habe ich gesehen, wer hier gefördert wird, und mein Vorgänger, Professor Bertram in Ehren, hat sich Verdienste erworben um das Staatstheater und Museum Wiesbaden und Maifestspiele und solche Dinge. Aber ich erinnere mich, dass das, was heute Talaus ist und früher Hinterhaus war, mit 2600 D-Mark pro Jahr gefördert wurde. Das war die Lage. Also kam ich natürlich und wollte was verändern.
Erzähl doch bitte noch mal ein paar von diesen schönen Beispielen. Ich erinnere mich, wir haben eine Sendung zusammen gemacht, 2016. Mhm. Da hast du erzählt, dass ein Politiker damals gesagt hatte, ja, wieso, wir haben doch Kultur in Wiesbaden. Was brauchen Sie für Kultur noch? Wir haben doch Fassaden.
Ja, das war, also genau, das war unser damaliger Kämmerer, Herr Oedekoven. Dietrich Oedekoven war ein ausgezeichneter Kämmerer und hat die Situation ja gar nicht so falsch beurteilt, weil natürlich Frankfurt auch nicht Kultur deswegen gefördert hat, um die Kultur zu fördern in erster Linie, sondern um ein fürchterliches Image, Frankfurt, loszuwerden. Ist ja auch gelungen, und Wiesbaden hatte das so nicht nötig, wegen dieser fantastischen Architektur in der Stadt, den vielen schönen Fassaden. Hatte er nicht Unrecht, dass wir da nicht in diesem Sinne die Kulturförderung nicht nötig haben? Was er nicht gesehen hat, und das ist ja dann sozusagen, das hat ja jetzt auch nochmal 30 Jahre gebraucht, um das sichtbar zu machen, ist, dass Ende der 70er Jahre ganz viele neue, hochinteressante Kulturinitiativen ihren ersten Anlauf genommen haben von dem eben erwähnten Hinterhaus, heute Talhaus, das Frauenmuseum Wiesbaden, das Theater im Pariser Hof, die jungen Leute, die damals auf dem Neroberg Musik machten, später dann sich der Schlachthof und die Krea daraus entwickelt haben, die Kooperative New Jazz mit ihrer improvisierten Musik, die hier wirklich im Rhein-Main-Gebiet ein Zentrum in Wiesbaden bildet. Das fing ja alles an, und das waren die für mich interessanten damals. Ich spreche heute nicht mehr von Initiativen. Wer heute noch von Kulturinitiativen spricht und die meint, der hat nicht verstanden, dass das alles Leute sind, die seit 30, 40 Jahren am Start sind. Heute spreche ich nur noch von frei gemeinnützigen Kultureinrichtungen. Da sind wir wirklich Kulturbetriebe geworden. Die fingen damals an und die mussten sich entwickeln. Und da sind wir dann vielleicht auch schon ein bisschen bei unserem Thema Kulturentwicklungsplan. Ich bin wirklich stolz darauf und freue mich, dass es gelungen ist, in diesem Kulturentwicklungsplan vor allen Dingen den Blick auf diese Kultureinrichtungen zu richten und festzuhalten, was sie benötigen, damit sie ihre Potenziale, die ja zweifelsohne da sind, also Ideen, Beziehungen, Kreativität, das ist ja alles da, dass sie die auch wirklich vollständig entwickeln können.
Das ist also damals schon so gewesen in Nordrhein-Westfalen. Dort gab es diesen Kulturentwicklungsplan. Was hat dich daran so interessiert oder fasziniert sogar?
Ja, interessiert und fasziniert hat mich, dass da versucht wurde, jetzt nicht einfach freihändig und nach Gutsherrenart Kulturpolitik zu machen, sondern Konzepte zu entwickeln, die systematisch darauf hinarbeiten, zu überlegen, was brauchen Kulturträger, damit sie gut arbeiten können, wie viel Geld brauchen die, um Personal zu bezahlen, wie viel Geld brauchen die, um Räume anzumieten und, alles, was nötig ist, Gagen zu bezahlen. Und auf der Seite des Publikums, wie verändert sich das Publikum, wie müssen wir dezentrale Kulturarbeit entwickeln, um Kultur für alle wirklich konzeptionell anzubieten. Das macht man ja nicht freihändig. Das geht ja nicht darum, ob ich hier mal 2.000 Euro und da 5.000 mehr bewillige, sondern da steckt ja wirklich eine konzeptionelle Überlegung dahinter. Und das wurde in den Plänen eben ausgearbeitet und dargelegt, sodass auch Transparenz in die kulturpolitischen Entscheidungen gekommen ist. Das kannte ich alles schon.
Und deswegen wolltest du gerne in Wiesbaden
auch. Deswegen habe ich gedacht, es wäre hier gut, dass wir das auch auf den Weg bringen, einfach eine Lage, Situation uns klar machen, was gibt es in Wiesbaden, was fehlt in Wiesbaden, auf welche Ziele wollen wir hinarbeiten. Und das war politisch nicht durchzusetzen. Aber ich habe dann ja 3 Gutachten in Auftrag gegeben. Also ich habe da nicht einfach gesagt, nö, dann das war's jetzt, sondern habe gedacht, da irgendwie muss ich einen Weg finden. Und dann haben wir tatsächlich ein Gutachten in Auftrag gegeben bei Rosemarie Schatter in Köln, eine freie Filmwirtschafterin. Die hat ein Gutachten gemacht zur Filmarbeit in Wiesbaden. Und das ist die Begründung dafür geworden, dass es im Kulturamt ein eigenes Referat für Film gibt und dass das Caligari zu der Einrichtung ausgebaut wurde, die es dann geworden ist und Gottlob es heute ist. 2. Gutachten, Musikschule. Wir hatten ja hier das Konservatorium, das Wiesbadener und eine private Musikschule. Die dümpelten vor sich hin, anders kann man das ja nicht beschreiben. Und ich kannte ja die Beschreibung des Alltags durch Christoph Nielbock. Dann haben wir den früheren Kulturamtsleiter der Stadt Osnabrück, der sich dann selber selbstständig gemacht hatte, Herrn Richter, gebeten, ein Gutachten zum Thema Musikschule zu verfassen. Und siehe da, das war die Begründung dafür, dass dann die Stadtverordnetenversammlung beschlossen hat, die Wiesbadener Musik- und Kunstschule zu gründen und die Wiesbadener Musikakademie. Bis dato war das Wiesbadener Konservatorium die teuerste Musikschule in ganz Deutschland hinter Hamburg-Blankenese. Das heißt, man musste richtig gut betucht sein, um seine Kinder dort musikalisch ausbilden zu lassen. Das änderte sich dann alles. Da hat die Stadt viel, viel Geld in die Hand genommen, um da diesen Modernisierungsschritt einzuleiten. Also es ging eigentlich darum, Modernisierungsschritte einzuleiten. Bei den beiden eben beschriebenen Einrichtungen ist das sehr gut gelungen, Film und Musik. Das 3. Gutachten, das war zum Stadtmuseum. Das war auch ein ganz interessantes Gutachten, was, das muss ich sagen, das hat mich stolz gemacht, Gottfried Kieso, Professor Kieso, der war ja nun wirklich die anerkannte Persönlichkeit, wenn es um kulturelles oder um Erbe und so in Wiesbaden ging. Der hat es sehr gelobt und sehr geschätzt. Hat auch leider nichts genutzt, wie wir heute wissen. Und das war das 3. Diese 3 Schritte bin ich gegangen und das war dann schon mal etwas. Und von der Stadt Dortmund habe ich damals die Förderrichtlinien übernommen, für die institutionelle Förderung von Kulturträgern, die gab es nämlich bis dato auch nicht. Das heißt, da fing es an, dass diejenigen, die heute eben zu Kultureinrichtungen haben werden können und über die letzten 30, 40 Jahre institutionell gefördert werden, dass sie das wurden. Und der Unterschied zur Projektförderung ist, institutionell Geförderte genießen einen gewissen Vertrauensschutz. Sie stehen einzeln im Kulturetat drin. Die Stadtverordnetensammlung selber beschließt darüber. Das sind keine Gelder, die vom Kulturamt vergeben werden. Und damit ist eine starke Anerkennung verbunden. die man auch nicht so einfach politisch wieder auflöst. Und gut, das waren damals noch bescheidene Summen, aber immerhin, nein, so bescheiden waren die in Teilen gar nicht, muss ich sagen, wenn ich da jetzt mal ins Einzelne gehen würde. Und sind dann über die Jahrzehnte natürlich, haben die sich verändert und haben sich vor allen Dingen in den letzten zwei Doppelhaushalten nochmal ganz enorm nach oben verändert.
Aber damals war dann die Struktur gelegt dafür.
Ja, die Struktur ist da gelegt worden.
Du konntest dann ab 1992 leider nicht weitermachen. Mhm. Und es hat bis 2014 gedauert, bis das Thema Kulturentwicklungsplan wieder auftauchte. Warum hat das so lange gedauert?
Es gab offensichtlich keinen Wunsch von politischer Seite, auch nicht von Seite der amtierenden Dezernentinnen und Dezernenten, da irgendwas auf den Weg zu bringen. Also es war kein Thema. Es ist dann wieder Thema geworden im Zusammenhang mit der Diskussion um den Bau des Stadtmuseums an der Wilhelmstraße, den Jahn-Entwurf und PPP-Projekt. Ja, und ich erinnere mich noch deutlich, das hat mich dann wirklich auf die Palme gebracht, da gab es ein Gespräch mit Herrn Lorenz in der FAZ und in dem Artikel hieß es wörtlich: Die Kulturszene muss schon wissen, was ihr ein Stadtmuseum wert ist. Und da haben wir alle nur gedacht, was soll das bedeuten? Heißt das, dass die Kulturträger selber die Kosten aufbringen sollen aus ihren bescheidenen Mitteln, um die Betriebskosten eines Stadtmuseums zu stemmen? Es sollte ja aus dem Kulturfonds Rhein-Main ausgestiegen werden, das Pariser Hoftheater sollte dicht gemacht werden, der Kunstsommer sollte nicht mehr stattfinden, aber es reichte ja nicht. Also ich meine, damit kann man mit dem Geld, was da zusammengekommen wäre, hätte man den Betrieb eines Stadtmuseums ja nicht machen können. Und da war allen klar im Arbeitskreis Stadtkultur, der im Übrigen damals einen enormen Zulauf hatte. Also die Sitzung, das platzte ja aus allen Nähten, kamen ja alle Leute, kamen. Und dann hat das ganze Plenum gesagt, die, sprich die Politikerinnen und Politiker in unserer Stadt, wissen offensichtlich überhaupt gar nicht, wie es der Kultur hier geht, was es gibt, wie die Situationen sind. Vor allen Dingen eben die Produktionsbedingungen in den Kulturbetrieben. Das ist ja eine Perspektive, die interessiert das Publikum zu Recht auch nicht. Ich als Publikum will in ein Konzert gehen, da möchte ich, dass es gute Musik gibt, möchte mich in den Räumen angenehm fühlen, ist alles prima. Aber ich muss als Publikum nicht wissen, was der Musiker oder die Musikerin verdient oder unter welchen Bedingungen die arbeiten. Muss ich nicht wissen. Aber Kulturpolitik muss das wissen. Aber das wusste sie offensichtlich nicht nach unserer Feststellung. Und da kam die Idee wieder auf zu sagen, da hilft jetzt nur noch eine Bestandsaufnahme, da hilft jetzt nur noch ein kulturpolitisches Konzept, was in die Zukunft gerichtet ist, da hilft jetzt nur noch ein Kulturentwicklungsplan.
Und den haben wir jetzt?
Den haben wir jetzt, ja.
Bist du zufrieden?
Ja, ich kann nur sagen, was lange währt, wird endlich gut, um nicht zu sagen sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin wirklich sehr zufrieden und direkt ein bisschen stolz auf das, dass wir das geschafft haben. Und ich habe ihn jetzt vor kurzem nochmal mir gründlich durchgelesen, auch in Vorbereitung auf das Gespräch mit dir. Und ich kann nur sagen, ich finde, da stehen einfach tolle Sachen drin.
Ja, dann kannst du gleich mal erklären, warum du eigentlich zufrieden bist.
Ja, weil dieser Plan ganz viele Facetten aufweist. Also erstmal begründet er die Kulturpolitik in dieser Stadt, indem er ganz ausführlich auf die Rahmenbedingungen von Kulturentwicklungsplanung Rücksicht nimmt, diese beschreibt, also die historischen Bezüge herstellt. Also dieser Teil, der beeindruckt mich ganz stark, weil er zum Beispiel aufweist, dass Wiesbaden immer schon eine Stadt war, in der ehrenamtliche Betätigung aus dem Bürgertum heraus oder aus den kulturinteressierten Kreisen heraus, sind auch nicht immer bürgerliche Kreise gewesen, dass das ganz wichtig ist. Das, was schon mit dem Nassauischen Kunstverein ich habe die genaue Zahl gar nicht im Kopf, 150 Jahren, sagen wir mal, anfing, kommt so ungefähr hin, ne? Das waren ja auch bürgerliche Kreise, die da, oder Casino-Gesellschaft oder was auch immer, alle Einrichtungen, die wir heute haben, entstammen bürgerschaftlichem Engagement und haben es bis heute. Ja? Also das fand ich zum Beispiel eine ganz interessante Geschichte. Dann ist mir da, auch wenn man das liest, wird einem klar, welche Bedeutung Wiesbaden und die vielen Vororte haben, die ganzen Eingemeindungen, die in Wellen stattgefunden haben, die einen darüber nachdenken lassen, wie es eigentlich um die Integration in dieser Stadt geht. Und nicht nur Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen, sondern auch des Zentrums mit den Stadtteilen. Ich habe lange in Biebrich gewohnt, man fühlt sich in Biebrich als Biebricherin oder Biebricher, aber nicht unbedingt als Wiesbadener. Das macht ja was. Und also solche Dinge werden da auch beleuchtet und so weiter. Zu den Rahmenbedingungen gehört auch, dass Wiesbaden eine sozial sehr polarisierte Stadt ist. Das hat die FAZ sogar vor 2 Jahren festgestellt. Und es ist natürlich schon erschreckend, wenn man weiß, dass 25% aller Kinder in Wiesbaden von Hartz IV leben. Das sieht man der Stadt ja erstmal nicht an, wenn man hier zu Besuch kommt. Dass in 14 von 34 Stadtteilen die Sozialsituation so ist, dass im sozialpolitischen Amtsdeutsch es heißt, das sind Stadtteile mit besonderen Bedarfen. 39% aller Bewohnerinnen und Bewohner haben einen Migrationshintergrund. Auch das finde ich nicht unspannend. Das sind alles die Grundlagen, auf denen Kulturpolitik ja dann auch tätig werden muss. Wir haben auf der anderen Seite in der Kulturfinanzierung liegen wir am vorletzten Platz vor Offenbach, also hinter allen anderen mit 110 Euro pro Einwohnerin und Einwohner. Mag sein, dass diese Summe jetzt etwas höher ist, weil...
Das heißt also zweitletzte. Ja. Offenbach ist Schlusslicht, ja, und Wiesbaden, ja, ja, ist davor.
Ja, es ist aber so, dass diese Zahl datiert meiner Meinung nach von 2017 und in den letzten beiden Doppelhaushalten muss man sagen, dass durch das Engagement von Axel Imholz, der ein ausgezeichneter Kulturdezernent für uns ist, hier in Wiesbaden, die Summe der Förderung insgesamt erhöht wurde. Wir sind immer noch nicht da, wo wir gerne wären, aber wir sind große Schritte vorangegangen, was das anbetrifft. Aber was auch zu den Rahmenbedingungen gehört, was ich sehr positiv finde, ist, wir haben in Wiesbaden eine starke Kommunikation über Kulturpolitik. Das gibt es in anderen Städten so auch nicht unbedingt. Wir haben den Kulturbeirat schon lange. Eine Stadt wie Düsseldorf hat vor 3 Jahren einen Kulturentwicklungsplan gemacht. Die haben dann danach erst angefangen, darüber nachzudenken, wie sie einen Kulturbeirat auf die Beine bringen. Und der hat auch eine völlig andere Verfasstheit. Also wir haben den Kulturbeirat, wir haben bei der IHK einen eigenen Ausschuss für Kulturwirtschaft. Wir haben eine Presse, muss man auch sagen, die eigentlich über große kulturpolitische Fragen sehr gut berichtet. Ein Kollege aus Dortmund erzählte mir, dass es in Dortmund überhaupt keinen Pressevertreter mehr gibt, der für Kultur zuständig ist. Kann man sich kaum vorstellen, die Stadt ist doppelt so groß. Naja, und nicht zuletzt haben wir den Arbeitskreis Stadtkultur, den ich moderiere, auch noch immer mit viel Freude. Und alle diese Instrumente zusammen führen dazu, dass die Stadt auch lebendig im Diskurs bleibt über die Frage, unter welchen Bedingungen arbeiten wir. Also wir sind beim Thema noch Rahmenbedingungen. Das ist nur ein Kapitel, was ich jetzt hier gerade mal etwas ausführlicher vorgestellt habe. Und ich blätter hier noch mal gerade, um das dann auch genau zu zitieren. Der Kulturentwicklungsplan wurde ja aufgestellt, nachdem viele Workshops stattgefunden haben, insgesamt 10 zu den verschiedenen Clustern, das entspricht ungefähr dem, was man unter dem Kunstgenre versteht, also das Cluster Literatur und Bibliotheken, das Cluster Darstellende Kunst, das Cluster Musik, die werden dann auch alle vorgestellt. Und diese Workshops, die stattgefunden haben, Interviews mit Expertinnen und Experten 25, dann nochmal eine Befragung von freien Kulturträgern, öffentliche Bürgergespräche, die Auswertung von stadteigenen Stadtforschungsmaterialien. Die Stadtforschung Wiesbaden, das Amt 12, hat ja einige sehr interessante Untersuchungen gemacht, auch zum Kulturbereich und der Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem Kulturbereich. All das, das gehört natürlich auch in den Kulturentwicklungsplan. Das ist hier dann auch alles ausführlich beschrieben. Der Kulturentwicklungsplan
hat weitere Kapitel, die sich aber auch mit grundsätzlichen Fragen der Kulturpolitik beschäftigen. Was ist überhaupt Kulturentwicklungsplanung, wird nochmal dargestellt. Und welche gesellschaftlichen Veränderungen führen dazu, dass sich auch in der Kommune etwas verändern muss? Sprich, Schlagworte wie Nachhaltigkeit, Diversität, Digitalität, Kulturteilhabe und so weiter. Das sind alles so Schlagworte hier im Inhaltsverzeichnis, die dann intensiver beleuchtet werden.
Das ist alles, also wenn man den Kulturentwicklungsplan liest, er ist sehr reich. Man findet eine Fülle von Handlungsempfehlungen und Ideen, die hervorgebracht worden sind. Das ist, glaube ich, etwas, was eben auch die kulturinteressierten Bürger interessiert. Und man ist überwältigt, was alles gemacht werden kann. Man fragt sich, wenn man das aufmerksam gelesen hat, ja wunderbar, und wenn das alles gemacht wird, dann haben wir hier Sternstunden noch und noch. Die Frage ist eben, wie lässt sich das denn nun alles konkret umsetzen? Was fängt man jetzt damit an, mal ganz konkret? Oder ist es, findest du es verfrüht, jetzt zu sagen, ja und, wann geht's los?
Nö, also der Kulturentwicklungsplan ist verabschiedet und da ist die Frage, was passiert jetzt danach, ist natürlich
absolut richtig, unbedingt. Ja, also erstmal ist es trotzdem gut, dass wirklich für alle Bereiche sehr ausführlich beschrieben wird, was man tun könnte. Alles im Konjunktiv erstmal natürlich oder was man tun müsste. Alles auch so abgehandelt, dass es jetzt nicht nur die Ideen eines externen Büros, das ja beauftragt worden war, sind, sondern alles, was hier drin steht, ist mit Wiesbadenern gemeinsam erarbeitet worden. Das finde ich eine große Qualität dieses Plans. Es gab ja eine Steuerungsgruppe, die aus dem Kulturbeirat heraus gewählt wurde. Ich hatte das große Glück, der auch anzugehören. Also wir waren ja insgesamt, 10 Leute in der Steuerungsgruppe, nur aus dem Kulturbereich, plus 10 aus den verschiedenen Fraktionen. Also ein Gremium von 20 Leuten, moderiert vom Kulturamtsleiter respektive vom Kulturdezernenten. Und wir haben wirklich in 8 Sitzungen, die zum Teil sehr ausführlich waren, alles, was in diesem Plan steht, durchgesprochen und auch verändert an den Stellen, an denen wir meinten, dass da was verändert werden sollte. Das war eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Deswegen kann man sich, glaube ich, muss man diesen Plan so ernst nehmen, weil er nicht von Externen, die mal hier eingeflogen sind und sich das hier angeguckt haben, dann geschrieben wurde, sondern von uns allen gemeinsam getragen wird. Ja, vielleicht noch zu dieser Steuerungsgruppe. Das, muss ich sagen, ist auch ein Novum. Die Stadt Wiesbaden hat ja vor einigen Jahren, also noch bevor wir mit dem Kulturentwicklungsplan konkret angefangen haben, Richtlinien zur Bürgerbeteiligung verabschiedet. Da hatte sich ja Sven Gehrig dafür sehr stark gemacht. Und in diesen Richtlinien wird aber immer davon ausgegangen, dass da, wo Bürger beteiligt werden, sie nur in drittelparitätischen Zusammenhängen beteiligt werden. Ein Drittel aller dieser Planungsgruppen sollten die Politik stellen, ein Drittel Verwaltung, ein Drittel Bürgerschaft. Und wir haben, das haben wir als Arbeitskreis Stadtkultur deutlich formuliert, gesagt, wir möchten gerne, dass das so ist wie bei Tarifverhandlungen. Auf der einen Seite sitzt unser Verhandlungspartner, die Stadt Wiesbaden, in der Person natürlich von Amtsleiter und Dezernent, aber auch in den Personen von Politikerinnen und Politikern der verschiedenen Fraktionen. Und auf der anderen Seite sitzt die Kultur. Also wir möchten keine Drittelparität, sondern 50-50. Und alle Achtung, unser Kulturdezernent hat gesagt, ja, okay, machen wir so. Und das fand ich außergewöhnlich.
Ist außergewöhnlich und es hat sich gelohnt. Der Kulturentwicklungsplan wird ja nun von allen mitgetragen. Und das ist eben auch die Chance. Aber was macht man jetzt damit?
Ja, warte, ich komme zu der Antwort. Ja, dieses Mitgetragen ist aber auch nochmal was ganz Wichtiges, weil in der Steuerungsgruppe eben auch die kulturpolitischen Sprecherinnen und Sprecher aller Fraktionen drin waren oder sein konnten. Manche waren nicht immer da. Und dann ist am 10. Dezember tatsächlich dieser Plan ja mit Stimmen aller Fraktionen außer der AfD verabschiedet worden. Das ist mir persönlich ungeheuer wichtig, Das hätte auch anders kommen können. Es gibt in anderen Städten, passieren dann auch Dinge, dass dann eine große Fraktion plötzlich sagt, mit uns nicht. Also wir teilen das nicht, was da drin steht. Das ist in Wiesbaden Gott sei Dank alles nicht passiert. Und deswegen bin ich auch hoffnungsvoll, dass wir jetzt weitergehen können. Weitergehen, der erste Schritt. Jetzt muss man Folgendes sagen, dieser Plan hat viele, viele, viele Handlungsvorstellungen auf den unterschiedlichsten Ebenen, aber er hat ein zentrales Thema. Das zieht sich durch und das ist die Frage, wie muss die Kulturförderung in Zukunft aufgestellt sein? Das war der Wunsch der freien Szene vor allen Dingen, darüber zu reden. Und es war der Wunsch der Kulturverwaltung auch. Der erste wichtige Schritt wird sein und muss sein, auch aus zeitlichen Gründen, die Einrichtung eines neuen Förderverfahrens. Und zwar vor allem für diejenigen, die institutionell gefördert werden. Das heißt, die einen Zuschuss bekommen zu ihrer Arbeit, der auch im Haushaltsplan ausgewiesen ist, einzeln im Haushaltsplan ausgewiesen ist. Und für diese Gruppe der Kulturträger, dazu gehören zum Beispiel der Schlachthof, das Theater am Pariser Hof, das Talhaus, Künstlerhaus 43 und. Es sind also eine ganze Menge. Für die soll es ein neues Förderverfahren geben, das das bisherige Verfahren ersetzt. Es soll ein Verfahren sein, das transparent, nachvollziehbar und professionell gestaltet wird und, das ist dann ganz wichtig, eine Planungssicherheit gibt für 4 Jahre. Das heißt über 2 Doppelhaushalte. Das ist in der Tat was ganz Neues. Bisher war es so, dass die Kulturträger ihre Wirtschaftspläne, ihre Planungen für die kommende Saison den Politikerinnen und Politikern zugeschickt haben, der verschiedenen Parteien im Rathaus. Und die haben sich dann zusammengesetzt und haben sozusagen ausgehandelt. Manche haben gesagt, es ist gewesen wie auf dem Basar, wie viel Zuschuss eine Einrichtung bekommt. Das ist natürlich ein Verfahren, was für niemand durchsichtig ist. Und man hat sich hinterher gefragt, warum bekommt der den Zuschuss und jener diesen? Und dieses Verfahren soll also grundsätzlich geändert werden. Und das wollen alle. Das wollen die Kulturträger, das will die Kulturverwaltung und das will auch die Kulturpolitik. Und was ist das Neue an dem Verfahren? Das Neue ist, dass in der Tat natürlich auf der Basis von Zahlen entschieden wird. Das heißt, Wirtschaftspläne werden eingereicht nach einem neuen standardisierten Verfahren, auch aufgestellt. Kann also nicht jeder irgendwie seinen Plan so machen, wie er das für richtig hält. Dann werden diese Wirtschaftspläne beim Kulturamt gesammelt. Sie werden dort begutachtet, in Anführungsstrichen, sprich man wird sie dort kommentieren. Das Kulturamt kennt natürlich alle Kulturträger seit vielen, vielen Jahren und kann beurteilen, welche Antragspositionen gerechtfertigt sind und welche vielleicht untertrieben sind oder auch übertrieben sind. Das Kulturamt kann Vergleiche anstellen und kann Entwicklungen nachzeichnen. Und diese Expertise des Kulturamtes, die wird dann weitergegeben an eine Jury. Wir wollen also zu einem externen Juryverfahren kommen mit Fachleuten, die sich in den jeweiligen Bereichen gut auskennen. Die Jury soll die Einrichtung auch kennenlernen, soll da Gespräche führen, sodass sie auch tatsächlich wissen, über wen sie da entscheiden. Und mit den quantitativen Vorgaben, die das Kulturamt macht und ihren qualitativen Einschätzungen, wird dann ein Ergebnis vorliegen, auf dessen Basis die Politik entscheiden kann. Weil natürlich die Entscheidung letzten Endes, was, wer, in welcher Höhe gefördert wird, liegt bei der Politik. Und zwar auf der Basis von Kriterien, die auch die Politik entscheidet. Aber dann haben wir ein Verfahren, was für alle einsichtig ist. Und ich hoffe und denke, dass die Zufriedenheit aller damit erhöht wird. Aber nicht nur die Zufriedenheit, ich denke, dass sich dann auch kulturell, kulturpolitisch einiges bewegt, weil man kann dann auch sehen, wo Förderung Schwächen hat, wo vielleicht besondere Unterstützung für Kulturträger notwendig ist, damit sie dann auch das machen können, was sie gerne machen möchten. Wir werden diese neue Förderung von Zeit zu Zeit überprüfen, Auch das steht so im Kulturentwicklungsplan. Es soll also Wirksamkeitsdialoge geben mit den Kulturträgern und mit der Politik, sodass die Politik, und das finde ich einen richtigen Fortschritt, jeweils nach 3-4 Jahren auch beurteilen kann, hat unsere Förderung etwas genutzt? Sind wir unseren Zielen näher gekommen oder ist das Geld verpufft? Das kann ja alles auch passieren. Und insofern denke ich, wird das eine ganz spannende Angelegenheit.
Anderes, was im Kulturentwicklungsplan steht als Forderung, ich nehme jetzt nur mal zwei heraus, das einmal Sichtbarkeit und das andere Räume. Ja. Jetzt nur als Beispiel, weil wir können ja nicht über alles sprechen jetzt. Das ist natürlich schneller zu bearbeiten.
Ja, bei den Räumen tut sich ja auch im Moment was. Wir konnten jetzt alle lesen, dass es ein Letter of Intent gibt, dass das Künstlerhaus 43 umgebaut wird zu einer vernünftigen Spielstätte. Das ist natürlich eine ganz tolle Nachricht, ganz großartig. Ich finde auch nicht nur für die Betreiber des Kunsthaus 43, sondern für die ganze Stadt. Das ist eine neue Spielstätte, die da auf Dauer errichtet wird. Es wäre in dem Haus mit Sicherheit so nicht weitergegangen. Darüber hinaus gibt es gerade Verhandlungen im Lilienkarré. Da steht ja viel leer. Und da gibt es jetzt Überlegungen, einen großen Laden, richtig, richtig groß, anzumieten, um dort Proben für freie Theatergruppen zu ermöglichen. Das hilft der Kultur, das hilft aber natürlich auch dem Lilienkarré. Und in der Richtung kann es auch weitergehen. Also ich meine, selbst jemand, der für solche Dinge eigentlich bisher nicht besonders aufgeschlossen erschien, Herr Guntrum, hat ja für die SEG vor nicht allzu langer Zeit in der Zeitung mitgeteilt, dass er sich gut vorstellen kann, dass in leerstehenden Läden in der Innenstadt Kultur stattfindet. Ja, unbedingt, ja. Aber dann müssen die Rahmenbedingungen auch stimmen. Und das wird noch eine Weile dauern, bis klar ist, dass man das nicht umsonst haben kann. Also wenn der Laden leergeräumt ist, einfach mal eine Kulturgruppe reinsetzen. So einfach ist es nicht. Die Heizung muss funktionieren, das Licht muss funktionieren und so weiter und so weiter. Aber das, also da sind wir schon, da entwickelt sich schon was.
Und wer guckt darauf, dass das Kulturamt, das ja dann zuständig ist, auch dann ordentlich arbeitet?
Ja, das ist natürlich Aufgabe der Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker im Kulturausschuss. Aber da bin ich auch sehr optimistisch, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, die haben ja alle mitgearbeitet in der Steuerungsgruppe. Sie haben den Kulturentwicklungsplan mit verabschiedet. Das heißt, sie wissen jetzt auch genau, wo sie hingucken sollen und was sie in Auftrag geben sollen. Die Kulturpolitik gibt ja dem Amt die Aufträge. Also ich mache mir da im Moment gar nicht so große Sorgen. Und ich habe jetzt kürzlich mir die Parteiprogramme zur Kommunalwahl angesehen und muss sagen, ich bin begeistert, wie viel aus der Kulturentwicklungsplan-Diskussion sich darin wiederfindet.
Margarete, du hast ja großen Wert immer darauf gelegt, dass es um die Ermutigung und dann auch Förderung von neuen Ideen geht, um experimentelle Projekte, für die auch Geld da sein muss, Räume und so weiter, was man eben so braucht, um da voranzukommen. Nun sagt Axel Imholz, ich komme nicht, um neue Ideen umzusetzen, sondern zu sichern, was da ist. Siehst du da einen Widerspruch? Also wenn es nicht darum geht, neue Ideen umzusetzen, sondern zu sichern, was da ist, dann heißt das ja, Herr Imholz bremst.
Nee, ich habe das ganz anders gelesen, aber es ist interessant. Man kann das auch so verstehen, aber ich glaube, da würde man ihm Unrecht tun. Er möchte die Kulturträger sichern, die da sind. Und indem er sie sichert und ihnen Perspektive gibt, gibt er ihnen auch die Möglichkeit, experimenteller selber zu arbeiten. Es ist ja nicht so, dass die da sind, nicht auch gerne viel mehr Experimente machen würden. Aber Experimente machen können, kann man nur, wenn man die entsprechenden Mittel dafür hat. Das heißt, es muss auch mal was schiefgehen können, ohne dass man damit das eigene Haus ruiniert wirtschaftlich. So verstehe ich das. Also ich würde ihm da, im ganzen Gegenteil, weiß ich, dass er sehr daran interessiert ist, dass Neues entsteht. Vielleicht noch folgender Hinweis, das Kulturamt selber fördert ja nicht nur institutionell, sondern hat auch einen großen Topf mit Projektmitteln. Und diese Projektmittel sind ja für alle diejenigen, die in der Tat neu am Start sind, die was ausprobieren wollen. Also da hat Wiesbaden Ressourcen, die werden genutzt und die werden, und es ist wunderbar, wenn die auch weiterhin zur Verfügung stehen.
Gibt es denn etwas, was du vermisst, was nicht im Kulturentwicklungsplan drinsteht?
Nö, ich vermisse da eigentlich nichts.
Also ich halte noch mal fest, du bist zufrieden mit dem Kulturentwicklungsplan?
Ja, mehr als das.
Du bist mehr als zufrieden und du vermisst nichts?
Nee, im Moment nicht.
Das ist doch eine schöne Aussage.
Ja, das ist, ich sage ja, ich bin richtig glücklich darüber. Und ich danke allen von Herzen, also auch Axel Imholz und dem Herrn Funk. Das war viel, viel Arbeit fürs Amt. Also wirklich viel, viel Arbeit, denn die Materialien, die hier verarbeitet wurden, die Organisation der Workshops und so weiter, das ist ja ganz stark auch durch das Kulturamt betrieben worden. Die haben also richtig viel Manpower in den letzten anderthalb Jahren da zur Verfügung gestellt und haben das toll begleitet. Ja.
Margarete Goldmann, vielen Dank.
Ja, gerne.